Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Nach unserer selbst auferlegten kleinen Pause sind wir wieder zurück. Und wollen wir so ein bisschen in die Review gehen und wollen so ein bisschen schauen, okay, wie ist die Saison des Seahawks gelaufen? Wir haben ja während der Saison immer mal schon so ein bisschen zurückgeblickt, aber jetzt wollen wir eben das Ganze etwas analytischer angehen und einfach mal so ein bisschen eintauchen in die verschiedenen Positionsgruppen. Wir fangen diese Woche an mit der Offensive, wie ihr vielleicht an der Überschrift schon sehen konntet. Da müssen wir uns auch nochmal einen richtig, richtig geilen Namen ausdenken für diese Folge. Und bevor ich hier schon wieder zu viel ins Quatschen komme, erstmal herzlich willkommen auch an meine beiden Mit-Podcaster. Herzlich willkommen einmal an den Tobi.
Hallo, hallo.
Und natürlich auch an den Jonas.
Servus, liebe Kinder.
Kinder? Ja, Gott, so jung sind wir da noch nicht mehr.
Bin schon. Ich bin ja so alt angeblich, habe ich gehört.
Ist das so?
Ja, es wird gemunkelt hier in der Redaktion.
Welche Zahl steht vorne bei dir?
Bei mir mittlerweile eine 3, aber schon länger.
Ja, gut. Ja, was? 3 geht noch. Naja. Also, die Folge ist relativ vollgepackt. Also, ich scroll hier gerade durch unsere Schrift, dieses Schriftstück, das wir hier anfertigen, so ein bisschen als kleine Guideline hier für die Folge. Also wollen wir mal versuchen, jetzt hier möglichst schnell auch reinzustarten und starten dann natürlich wie immer für euch hier mit den Seahawks News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und ihr habt es vermutlich alle mitbekommen. Offensive Coordinator Brian Schottenheimer wurde von den Seahawks entlassen, nachdem Pete Carroll einen Tag vorher noch sagte, ja, also ich hoffe und gehe mal davon aus, dass alle meine Koordinatoren nächste Saison wieder mit dabei sind. Und einen Tag später hieß es dann Pustekuchen. Schottenheimer wurde entlassen aufgrund von, Zitat, philosophischen Differenzen. Also, da gab es dann natürlich auch schon viele, viele, viele Rätselei, was das zu bedeuten haben könnte. Vielleicht einmal ganz kurz, Tobi, was glaubst du, was sind diese philosophischen Differenzen?
Ach, da stellst du mir direkt eine schöne Einstiegsfrage. Ja, das kann man ja von beiden Seiten irgendwie aufziehen, ich weiß es nicht. Also Schottenheimer war ja schon sehr passlastig in seinem Ansatz, jetzt vor allem in der letzten Saison. Und der erste Reflex ist natürlich, dass sich auf Pete Carroll und seine Lauflastigkeit zu stürzen, dass er nächstes Jahr wieder ganz viel Laufspiel etablieren möchte, wovor sich ja die meisten Seahawks-Fans in gewisser Weise fürchten. Ob das dann so ist, das werden wir wahrscheinlich dann erst nächstes oder übernächstes Jahr dann sehen, ob wir da schlauer sind, weil Russell Wilson ja auch schon in seiner Pressekonferenz nach der Saison irgendwie angedeutet hatte, dass er gerne einen Einfluss haben möchte auch bei der Suche nach dem Offensive Coordinator. Und ich glaube nicht, dass ein Quarterback sich da einen Offensive Coordinator aussuchen möchte, der ganz viel läuft und ihm den Ball wieder aus den Händen nimmt. Ja, das ist halt immer so, weiß ich nicht, das kann man von außen nicht richtig betrachten. Und ja, diese philosophischen Differenzen sind hoffentlich nicht das, was ich denke. Und schauen wir mal.
Ja, das wäre tatsächlich ein ziemlicher Albtraum für die meisten Seahawks-Fans. Als Nachfolgekandidaten wurden schon einige Namen in den Raum geworfen. Die beiden berühmtesten oder prominentesten sind wahrscheinlich Ex-Chargers-Headcoach Anthony Lynn und Super Bowl-Coach der Philadelphia Eagles, beziehungsweise ehemaliger Super Bowl-Coach der Philadelphia Eagles, Doug Peterson. Jonas, wenn du dich entscheiden müsstest, wen von den beiden hättest du lieber als OC?
Ich würde mich dafür Doug Peterson entscheiden, weil der ja auch relativ fortschrittlich angeht oder fortschrittlich handelt, was so Fourth Downs und so betrifft. Hatte letzte Saison in Philadelphia nicht mehr so einen Impact, aber davor, wir erinnern uns alle an den Philly Special, mit dem keiner gerechnet hat im Super Bowl bei einem vierten Versuch. Und wenn ich da mal so auf die Fourth Downs der Seahawks gucke in dieser Saison, dann könnte das aus meiner Sicht ganz gut passen.
Ja, Anthony Lynn, dieses Jahr eher ein bisschen dadurch bekannt geworden, extrem schlechte Ingame-Entscheidungen zu treffen und die Chargers dadurch den einen oder anderen Sieg gekostet zu haben. Von daher jetzt nicht unbedingt die perfekte Edition für Pete Carroll, der auch die ein oder andere merkwürdige Entscheidung getroffen hat. Von daher bei mir auch tatsächlich Doug Peterson eher der Favorit, aber ja, da kann man jetzt natürlich nur spekulieren. Peterson kriegt ja vielleicht sogar nochmal ein Headcoach-Angebot, das war auch schon noch spekuliert worden, von daher, ja, abwarten, Tee trinken und schauen, wen uns dann die Seahawks am Ende präsentieren.
Darf ich da nochmal kurz reingrätschen?
Selbstverständlich.
Der den meisten Buzz in den Social Medias kreiert hat, war ja auch Adam Gase, der angeblich in Gesprächen mit den Seahawks war. Und ja, ich habe bei Twitter großspurig verkündet, dass mein Lerneffekt aus der Schottenheimer Verpflichtung ist, dass ich eher vorsichtig bin bei dem, wie man einen Offense-Coordinator beispielsweise vorher, wenn er kommt, bewertet und vielleicht auch schlecht findet und wie man ihn dann nach der Amtszeit sieht, weil das bei für mich Schottenheimer grundsätzlich ganz ordentlich ist. Aber Adam Gase ist jetzt nicht, wäre ein Offense-Coordinator, wo ich im Vorhinein, glaube ich, sehr enttäuscht wäre, wenn man den wirklich in den Staff holen würde. Das wäre für mich so der Inbegriff der Unkreativität und das wäre, glaube ich, ein klarer Schritt nach hinten von dem, was wir aktuell über Adam Gase wissen. Und auch mein Favorit wäre aus den genannten Kandidaten, wo man natürlich viel spekulieren kann. Erstmal Doug Peterson, der bei den Eagles in seiner Amtszeit das 5 passfreudigste Team auf frühen Downs hatte. Das ist für jeden Analytics-Fan, glaube ich, sowas wie der Ritterschlag, über so eine lange Zeit auch so passfreudig gewesen zu sein. Von daher wäre das auch so das, wo ich mir viel erhoffen könnte, dass er solche auch nochmal Wilson auf ein neues Level heben könnte.
Wobei man bei Adam Gase sagen muss, er war 2013 Offensive Coordinator bei den Denver Broncos und damit mitverantwortlich für die absolute Rekordsaison der Broncos, die dann erst von einem gewissen Team aus Seattle im Super Bowl gestoppt wurde. Also offensiv waren die Broncos in dem Jahr eigentlich das absolute Nonplusultra mit Peyton Manning, der, ich glaube, 50 Touchdown-Pässe geworfen hat.
Das
also,
ist es für mich, ja.
Ja, sollte man, wie du sagst, vielleicht nicht zu negativ an die Sache rangehen. Ich bin auch bei weitem kein Adam Gase-Fan, aber auch bei Schottenheimer hat man gesehen, der Mann kann sich weiterentwickeln, beziehungsweise war auch von Anfang an besser eigentlich als sein Ruf. Also ja, selbst wenn es Adam Gase werden sollte, was ich, wie gesagt, nicht hoffe, aber selbst dann sollte man nicht gleich Amok laufen, sondern einfach mal abwarten, was er vielleicht aus dem Team rauskitzeln kann. Und für manche Leute ist halt einfach auch der Job des Headcoaches nichts. Und das heißt immer noch nicht, dass er unbedingt ein schlechter Koordinator sein muss. Also aus dem Grund einfach mal abwarten und schauen, ob er vielleicht dann, falls es Gase werden sollte, ob er das vielleicht als Koordinator bei den Seahawks besser macht.
Stimme ich voll zu.
Ja. Weitere Nachricht, das Enfant Terrible Josh Gordon wurde erneut auf unbestimmte Zeit suspendiert. Das dürfte es dann jetzt auch endlich mal gewesen sein für ihn. Also ja, so langsam. Also meine Geduld war ja eigentlich vorher schon aufgebraucht. Vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen an den Clash, der über die Saison immer mal wieder war. Am Anfang die Frage, wen holt man jetzt, Gordon oder Brown? Da war ich tatsächlich klar auf der Antonio Brown-Seite. Ja, klar, ich habe natürlich immer gerne recht, aber in dem Fall hätte ich es auch schön gefunden, wenn Gordon für die Seahawks zumindest nochmal aufgelaufen wäre und so ein bisschen Impact hätte haben können. Antonio Brown brilliert mittlerweile bei den Buccaneers, steht im NFC Championship Game, von daher, ja, der hätte sicherlich auch den Seahawks helfen können, aber vorbei ist vorbei. Josh Gordon dürfte jetzt vermutlich nicht mehr in der NFL auflaufen. Er sollte sich definitiv um sein Drogenproblem kümmern, bei dem man ihm natürlich dann auch viel Erfolg wünscht. Aber als Receiver in der NFL dürfte es das, glaube ich, jetzt so langsam auch mal gewesen sein. Und als letzte News, Jamal Adams, unser Safety, wurde erfolgreich an der Schulter und an den Fingern operiert und ja, hat angekündigt, sich in der nächsten Saison mit 5 Interceptions zurückzumelden. Und oh, stimmt, eine Nachricht sehe ich gerade.
Ich wollte sagen, Max, hast du nicht noch was vergessen?
Ja, eine Nachricht sehe ich hier gerade, möchte ich noch nachreichen. General Manager John Schneiders Vertrag wurde verlängert, natürlich, bis 2027. Da gab es erst noch so ein paar Gerüchte, dass er vielleicht mit einem Wechsel nach Detroit kokettiert, aber diesem Gerücht wurde dann recht schnell auch ein Riegel vorgeschoben und die Verlängerung wurde verkündet. Also Schneider jetzt auf jeden Fall bis 2027 an die Seahawks gebunden und ja, hoffen wir mal, dass er dann direkt im kommenden Draft seine Magie spielen lässt und unsere 4 Picks irgendwie mal so ein bisschen aufwertet, ein bisschen mehr draus macht, weil das ist doch ein bisschen wenig. Gut, das soll es gewesen sein von den Seahawks News und damit können wir uns jetzt unserem Thema der Woche widmen, und zwar der Review der Offensive der Seahawks aus der 2020er Saison.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, vielleicht mal eben so ein bisschen als kurze Zusammenfassung. Möchte vielleicht von euch jemand mal eben so ein bisschen den Anfang der Saison zusammenfassen, als wir alle noch von MVP Russell geträumt haben. Und uns eigentlich, abgesehen von der Defense, um relativ wenig Sorgen gemacht haben. Tobi, magst du einmal kurz ein bisschen Einblick in unser damals noch sehr gut funktionierendes System der Seahawks liefern?
Ja, das kann ich gerne machen. Also über den Sommer war ja so ein bisschen, als hätte Twitter vor dem Front Office der Seahawks gestanden und hat ganz dringend gefordert, wir müssen Wilson passen lassen, let Russ cook und alle mittlerweile ausgelutschten Wortspiele darauf sind dann erfolgt und man kann es kaum glauben, auch die Seahawks haben diesen Philosophie-Shift in gewisser Weise gemacht. Da war das erste Spiel gegen die Falcons, wo Wilson aus allen Kanonenrohren gefeuert hat, wo ich mir dann dachte, ja gut, warten wir erstmal ab, das war jetzt ein Spiel, die Falcons Secondary Fight auch nicht für ihre Klasse bekannt, aber auch da wurde beispielsweise schon ein vierter Versuch und eins mit einer langen Bombe auf Metcalf verwandelt. Das waren so die ersten Anzeichen, dass man vielleicht dachte, ah, es geht vielleicht aggressiver nach vorne und bis zur Bye Week hatte man das tatsächlich auch. Danach kam irgendwie so ein kleiner Bruch, die Offense so ein bisschen stottern. Da sind dann so Spiele bei, dass man gegen die Cardinals verloren hat in Overtime. Dann war ein Pflichtsieg gegen 49ers, die damals aber auch schon ersatzgeschwächt waren. Wenn ich mich richtig erinnere, war da sogar noch Nick Mullens an der Center. Und selbst der sah dann vierte, nachdem er reinkam, richtig gut aus. Also da so ein bisschen der Schwank zur Defense, der dann nächste Woche kommen wird. Ja, und dann kam Woche 9, was so ein bisschen Ground Zero war. Das Spiel gegen die Buffalo Bills, bei den Bills. Und Wilson hat schlecht gespielt, das ganze Team hat unglaublich schlecht gespielt. Und ja, da war ich auch schon einer der ersten Kritiker, der gesagt hat, das ist total unwichtig, diese MVP-Auszeichnung, diese individuelle Auszeichnung für Wilson. Sondern er muss sich viel mehr auf seine damals schon angedeutete Formschwäche reagieren und sich darauf konzentrieren, dass er selber wieder irgendwie besser wird. Und ja, Max sagt das gerade schon, ich hätte es gerne recht. Ich habe es auch teilweise gerne. Er hat leider nie mehr zu dieser Form der ersten Wochen zurückgefunden. Das muss man ganz klar sagen. Was dann aber doch positiv war, wenn man die Seahawks-Offensive als Ganzes betrachtet, ist, dass die Seahawks trotzdem auch nach Woche 9 beispielsweise, wo ja dann viele Experten davon gesprochen haben, dass die Passlastigkeit schon abgenommen hat, dass man trotzdem eins der passlastigsten Teams der ganzen Liga geblieben ist. Und bei Early Downs hat man dann nach der Bye etwas mehr gelaufen. Aber es war jetzt nicht so, dass man Wilson die Verantwortung nicht gegeben hat. Die Frage ist natürlich, wie weit hat Wilson das Vertrauen des Trainerteams jetzt wirklich bestätigt? Da können wir wahrscheinlich gleich ganz toll drüber diskutieren und streiten. Ganz grundsätzlich war es aber ein guter Shift in die richtige Richtung. Warum man aber beispielsweise über etwa fast 10 Wochen quasi wenig Anpassungen in die Offensive reinbringen kann, um auch auf die gegnerischen Defenses zu kritisieren, zu reagieren. Das ist auf jeden Fall zu kritisieren. Ja, also es war sehr viel Gutes bei, dann ein krasser Einbruch. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so heftig, hätte man jetzt vielleicht einen schwachen Start gehabt und hätte dann die Offense nach der Bye-Week auf diesem Niveau gesehen, dann würden wir über ganz andere Sachen hier sprechen. So war es dann irgendwie schon eine harte Bruchlandung für jenes Team, intensiv verfolgt hat und ja, die Gründe sind vielfältig bis unergründlich. Mal schauen, zu welchem Schluss wir gleich noch weiterkommen.
Ja, das war einmal quasi eine komplette Zusammenfassung unserer Seahawks-Saison und damit auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle für alle 12s. Ging gut los und wurde dann irgendwie gefühlt immer wackeliger, immer, immer schwächer, während die Defense halt irgendwie langsam, ja, gegenteilig sich entwickelt hat, aber über die Defense reden wir nächste Woche und wollen uns jetzt erstmal um die verschiedenen Positionsgruppen in der Offensive kümmern und da fangen wir natürlich an beim Quarterback, bei Russell Wilson und wir haben die letzten Wochen immer schon versucht, irgendwie so ein bisschen zu erklären, woran liegt denn jetzt dieser Leistungseinbruch und haben jetzt so ein paar Sachen uns hier ausgeschrieben und Jonas, magst du einmal anfangen zu erläutern vielleicht, woran es gelegen haben könnte, dass Wilsons Leistung einfach so über die ganze Saison nicht auf dem Niveau der ersten Spiele geblieben ist.
Ja, meine Vermutung war ja schon ziemlich zu Anfang, beziehungsweise nach der Woche 9, nach diesem Grottenspiel gegen die Bills, dass Wilson für mich gefühlt irgendwie gar nicht fit war. Also ich hab mir auch mehrmals irgendwie nochmal Tape aus Buffalo angeguckt, um vielleicht irgendwas sehen zu können, was wir irgendwie übersehen haben, aber so richtig was gefunden habe ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass er einfach so vom Kopf nicht mehr da war. Und deshalb habe ich dann immer die schöne Behauptung vorgeschoben, ja, du musst auch irgendwie eine Concussion haben oder so. Es war einfach so unerklärlich. Es war so ein bisschen, als ob jemand den Stecker gezogen hätte, nachdem er wirklich so heiß gelaufen ist. Teilweise unglaublich schlechte Entscheidungen getroffen und er wirkte auch extrem unsicher in der Pocket. Normalerweise, oder über die Jahre hat man ja gesehen, er ist ja jemand, der wirklich bis zur allerletzten Sekunde wartet, um seinen Wurf dann auch loszuwerden, um seine Reads irgendwie abzugehen. Das war irgendwie so überhaupt gar nicht da. Also da fehlte komplettes Selbstvertrauen. Ich hatte mir mal, das war irgendwie wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Ich hatte auf der Suche nach dem QBR, habe ich mich mal im Netz so ein bisschen durchgeklickt und habe dann irgendwie eine Statistik gefunden, die mir dann so ein bisschen, ja, schon so den Frosch im Halse hat stecken lassen. Also er hat natürlich unheimlich viele Sacks genommen, was halt teilweise an der O-Line lag und leider teilweise auch an ihm, dadurch, dass er halt irgendwie so aus der Pocket dann irgendwann geflüchtet ist, obwohl er gar nicht musste teilweise. Und Henrys Lieblingsstatistik oder Analytics-Statistik ziehe ich jetzt hier nochmal zu Rate, EPA. Er hat über die gesamte Saison durch Sex minus 20,7 Punkte verloren bei EPA. Das ist unter 33 gerankten Quarterbacks der vorletzte Platz. Nur noch schlechter war Carson Wentz mit minus 21,8 Punkten. Und da sieht man halt einfach meiner Meinung nach, dass er nicht vom Kopf her einfach nicht da war und es ihm wirklich, warum auch immer, nach Woche 9 komplett das Selbstvertrauen flöten gegangen ist. Und er ist anders als die letzten Jahre zuvor, wo er zwischendurch immer mal so ein Formtief hatte, was ja so ein bisschen auch ein Running Gag bei uns ist. Da hat er nie wieder rausgefunden in der zweiten Saisonhälfte.
Tobi, was meinst du? Hast du noch andere Gründe bzw. Vermutungen, warum Wilsons Leistung eben nicht über die ganze Saison aufrechterhalten werden konnte?
Ja, das ist so die Frage, die wahrscheinlich also seit dem Formeinbruch irgendwie über allem hängt, aber die richtig endgültige Erklärung man immer irgendwie noch nicht gefunden hat. Man muss dazu wirklich sagen, natürlich ist, also Wilson ist niemals alleine schuld, aber ich glaube, man kann ihm anhand der schlechten Form wirklich schon eine große Schuld mit geben. Was mich aber auch stört, ist, dass beispielsweise auf bestimmte Formationen der Defense auf lange Sicht gesehen auch einfach nicht reagiert wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Wilson wirklich ein Spieler ist, der für dieses Quick-Passing-Game wirklich prädestiniert ist. Das wäre mal vorweggeschoben. Aber wenn man diese tiefen Bälle nicht hat, und ich glaube, jede NFL-Offense unterm Strich lebt von explosiven Plays, die werden halt dann nur anders kreiert. Ich denke nicht, dass die Chiefs viele Single-High-Looks bekommen hat. Und ich glaube, Tyreek Hill bestraft auch jeden Gegner, wenn er eine Einzeldeckung ist. Sprich, irgendwie hat man das dann auch mal freigeschemt und andere Offensen sind immer noch explosiv. Die Seahawks hingegen haben gegen zwei tiefe Safeties beispielsweise, die dann tief stehen und dann statt in einem Cover 3, wie wir es dann oft spielen, haben die hinten 4 Zonen beispielsweise und diese Schnittstellen zwischen den Zonen sind halt unfassbar klein für die tiefen Bälle und da braucht man eine enorme Präzision, um diesen tiefen Ball überhaupt anzubringen und ich würde behaupten, es ist in manchen Plays auch einfach nicht zu machen und da hat auch Wilson beispielsweise Spiel gegen die Giants, die standen sehr oft sehr tief, einfach immer versucht, trotzdem dieses explosive Play zu erzwingen. Er hat seine Checkdowns nicht gesehen. Ja, das Pocket-Verhalten hat Jonas ja schon teilen angesprochen. Nicht nur, dass er manchmal zu schnell aus der Pocket raus möchte, sondern auch, dass er dann in der Pocket sich nicht clever verhält, dass er da einfach auch in den Pressure reinrennt und ja, ich weiß nicht. Wills muss die letzten Jahre ja oft diesen Hero spielen und irgendwie versuchen, die Offense ans Laufen zu bringen, weil's Personal und die Teammates überhaupt gar nicht da waren. Dieses Jahr hätte er auch, sagen wir mal, Checkdown auf Carson, der macht Yards nach dem Catch. Er hatte, die Tight Ends wurden schlecht eingebunden, entweder halt durch die Playcalls oder halt auch durch Wilson nicht. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Ja, also wenig Überlegtes, viel zu hektisch und ich habe jetzt noch nicht die ganz große Sorge im Blick auf die Zukunft, weil die guten Leistungen von Wilson halt eigentlich trotzdem nur 10 Wochen her sind. Aber es sind halt so Verhaltensweisen, die Wilson über seine Karriere immer mal wieder gezeigt hat und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen alle zusammenkamen und dann das ergeben haben, was wir dann alle gesehen haben. Ja, und ich hoffe, dass da vielleicht der neue Impuls eines Koordinators ihnen auch nochmal etwas hilft und ja, aber so ein alleiniger Grund dafür ist sehr schwierig zu nennen.
Ja, vielleicht muss man dazu einfach mal sagen, dass Wilsons Spiel an sich, also die Art Quarterback, die er darstellt, die er ist, an sich auch einfach schwierig ja, über eine ganze Saison so zu reproduzieren ist. Also, ich meine, Wilson ist jemand, der einfach viele, viele Plays out of structure macht. Das heißt, er ist jetzt kein klassischer Pocket-Passer, sondern er ist jemand, der gerne ausbricht, der gerne scrambled, der eigentlich auch stark in Play-Action ist. Darum habe ich nicht ganz verstanden, warum die Seahawks tatsächlich weniger Play-Action gespielt haben als letzte Saison. Ich glaub 3% ist die Quote runtergegangen. Das klingt jetzt vielleicht für manche nicht ganz so viel, ist aber tatsächlich schon eine beträchtliche Anzahl an Plays, die dadurch weggefallen sind. Also es ist eigentlich was, wo Wilson sehr effektiv ist. Und diese tiefen Bälle, die Wilson eben gerne spielt und in denen er eigentlich auch wirklich gut ist, das sind einfach auch Bälle, die selten über einen längeren Zeitraum wirklich ja, ankommen können, beziehungsweise die über einen längeren Zeitraum eben auch einfach nicht funktionieren, weil sie eben nicht stabil sind. Irgendwann stellt sich die Defense eben darauf ein, wie es bei den Seahawks dann auch so passiert ist. Die beiden tiefen Safety-Looks haben wir auch schon mehrmals angesprochen, die den Seahawks in den letzten Wochen häufig entgegengestellt wurden. Das allein kann es aber nicht sein, weil auch gegen solche Formationen waren die Seahawks schon mal erfolgreicher. Also irgendwie ist es dann einfach eine Mischung aus allem, die dazu geführt hat, dass vor allen Dingen Russell Wilson halt eben nicht in der Lage war, seine übliche Leistung abzurufen. Und eben auch ja, die Unterstützung, die Adjustments von Brian Schottenheimer dann vermutlich auch hin und wieder gefehlt haben, um das Ganze einfach ein bisschen zu umgehen, beziehungsweise ja, sich einfach neue Sachen auszudenken, Trickplays auszudenken, neue Formationen zu spielen, was auch immer. Also im Endeffekt ja, sind es eben viele Faktoren, die dann eben dazu führen, dass die Seahawks ja leider schon wieder relativ früh aus den Playoffs ausgeschieden sind. Aber das jetzt zumindest soweit, was man Stand jetzt sagen kann zu Russell Wilson, also von irgendwelchen Verletzungen etc. ist auf jeden Fall nichts bekannt. Das ja, wäre sicherlich auch schon bekannt geworden, falls es da irgendwas gegeben hat. In Wilsons Privatleben hat man auch nicht wirklich was mitbekommen, was vielleicht auf mentaler Ebene dafür hätte sorgen können. Also es muss tatsächlich einfach eine spielerische Geschichte sein, die was mit dem Feld zu tun hat und nicht mit irgendwas abseits des Feldes. Und ja, daran gilt es zu arbeiten und da muss man sicherlich jetzt schauen, wen die Seahawks da als OC holen. Man kann nur hoffen, dass es jemand ist, mit dem Wilson auch einverstanden ist, der tatsächlich in der Presse auch gefordert hat, mit einbezogen zu werden in die Auswahl. Und ja, das wird sicherlich eine der spannenderen Fragen in der Seattle Offseason.
Ja, zur Ausrichtung der generischen Defenses habe ich zum Glück noch gerade gefunden. In den ersten 8 Spielen hat man zum Beispiel dieses Cover 4 12,3% der Snaps gesehen und in den letzten 8 Spielen hat sich die Zahl verringert auf 7,7%. Das spricht zwar dafür, dass die Teams und die Gegner das auch, wie ich angesprochen habe, gemacht haben und den tiefen Ball verteidigt haben, aber man beispielsweise in den ersten 8 Spielen da deutlich bessere Mittel gefunden hat, um halt auch diese Formation zu schlagen. Und das ist für mich der eigentliche Kritikpunkt, dass man es zwar versucht, immer noch tief zu gehen. Das hat dann anscheinend in den ersten 8 Spielen viel besser geklappt als dann in den letzten 8, obwohl man das weniger gesehen hat. Und das ist dann für mich der große Kritikpunkt, diese fehlende Anpassungsfähigkeit, die ja dann anscheinend niemals irgendwie abgerufen wurde. Du sprachst gerade schon an, neue Plays. Ich erinnere da jetzt an das vergangene Wochenende beispielsweise, als die Rams gegen die Packers ja eigentlich ein Trickplay für die Two-Point-Conversion auf Akers gemacht haben. Das ist natürlich jetzt die absolute Krönung, solche Trickplays auszupacken, aber man hat auch gefühlt wenig neue Spielzüge überhaupt irgendwie mal nochmal gesehen, um vielleicht dieser Offense mal so ein kleines Lebenszeichen zu geben. Gefühlt wurde da sehr passiv und sehr wenig gemacht. Und ich habe mir gerade nochmal das EPA aufgerufen, nach Woche 9 bis 17 in der Regular Season. Da ist Jared Goff Platz 19 der gerankten Quarterbacks mit Minimum 304 Plays mit 0,051 und Russell Wilson ist auf Platz 18 der 19 Quarterbacks mit 0,059. Und ja, das, wenn man jetzt, der auf Platz 17 ist Ben Roethlisberger, und wenn man in dieser Region sich irgendwie bewegt und man hat über Goff, haben wir uns auch schon hier, glaube ich, ausgetauscht in den Spielen vor und nach den Rams-Spielen. Und Ben Roethlisberger galt ja auch so als sehr schlechter Quarterback in der zweiten Saisonhälfte. Ja, dann ist man vielleicht auch verdient ausgeschieden, hat verdient die Regular Season irgendwie so gespielt am Ende, wie man es gemacht hat, weil halt Wilson auch wirklich unfassbaren Einbruch hatte. Und ja, ich hoffe, dass das in nächstes Jahr ein bisschen besser wird, ja.
Ja, genau. Also viel mehr als abwarten können wir momentan sowieso nicht. Und darum würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe, und zwar denjenigen, die dafür zuständig waren, das, was Russell Wilson da verzapft, eben in Punkte umzuwandeln, und zwar die Wide Receiver. Bevor wir jetzt auf einzelne Spieler kommen, Jonas, wie hat dir unser Wide Receiver Core insgesamt gefallen? Also auch in der Tiefe vielleicht mal so ein bisschen, was war da dein Eindruck?
In der Tiefe, ja, da brichst du quasi schon das Dilemma so ein bisschen an. Also die Spitze ist natürlich mit DK Metcalf und Tyler Lockett so gute Waffen hatte Russell Wilson in seiner Karriere noch nie. Also das hat man auch gesehen. Die haben ja beide Franchise-Records aufgestellt, kommen wir gleich noch zu. Und haben diese Offensive, gerade diese Passoffensive getragen natürlich. Dahinter wird es dann schon arg dünn. Also David Moore hat, glaube ich, 6 Touchdowns gefangen und zwischendurch mal immer wieder mit so einem Highlight-Play herausgestochen, aber so, ob er jetzt so der richtige Nummer 3 Receiver ist, wenn ich mir da andere Offenses in der NFL angucke, weiß ich nicht so genau. Und dahinter wird es dann schon arg dünn. Also vor der Saison haben wir natürlich alle noch irgendwie zum Beispiel auf Philipp Dorsett gehofft, der ja überhaupt gar nicht gespielt hat. Da ist dann nochmal die Frage, ob der zurückkommt. Also das wäre sicherlich eine gute Addition nochmal, um nochmal ein bisschen Tiefe zu schaffen. Josh Gordon haben wir schon angesprochen, war dann auch gar kein Faktor mehr. Was dann am Ende Freddie Swain gelassen hat, Rookie aus Florida, der seine Sache ja für einen Rookie ganz gut gemacht hat. Er hat, glaube ich, auch 2 Touchdowns gefangen. Wenn ich mal gucke, hat auch einige Rookie-Fehler gemacht, aber das sei ihm in seinem ersten Jahr verziehen. Und dann gibt es da noch Penny Hart, der ja mal im Practice-Squad war und dann mal wieder im Kader. Und das war es auf der Receiver-Seite eigentlich auch schon so. Also was pur die Wide Receiver angeht, zu den Tight Ends kommen wir ja gleich auch nochmal. Deshalb sage ich mal in der Spitze hui und in der Tiefe, na, so mäh.
Sag ruhig pfui.
Ja, nee, ich sag mäh.
Na gut, dann sage ich pfui. glaube ich, heute einen Artikel gelesen von, ich glaube, Seahawks Maven war es. Und da wurde auch recht deutlich gesagt, dass man doch bitte seine Prioritäten so setzen sollte, dass Wilson einfach mehr Waffen auch bekommt, eben vor allen Dingen im Bereich der Wide Receiver. Und klar kann man jetzt hoffen, dass das Set wieder fit wird, dass man den vielleicht nochmal für ein Jahr, dass man dem für ein Jahr noch einen Vertrag gibt. Wie gesagt, Josh Gordon kann man vergessen. Freddie Swain war in Ordnung, aber war halt eigentlich kein Faktor. Und David Moore wird jetzt auch Free Agent. Ob man da jetzt unbedingt in Richtung Verlängerung schielt, wage ich auch zu bezweifeln, weil ich finde, so Wide Receiver wie David Moore kriegst du halt wie Sand am Meer. Der ist jetzt beileibe nichts Besonderes. Ja, ich weiß nicht. Tobi, würdest du da mitgehen oder hast du ein etwas rosigeres Bild von unserer Wide Receiver Tiefe?
Nee, absolut nicht. Ich glaube, zwischendurch in der Saison immer mal wieder fallen gelassen, was ich von der Wide Receiver Tiefe der Seahawks halte und mit den Top Offenses der NFL verglichen. Ja, und irgendwie hat sich dann im Laufe der Saison auch ein bisschen bestätigt, dass halt einfach eine gute 3 fehlt. Also entweder ein klarer Slot-Receiver, à la Doug Baldwin beispielsweise, der halt Metcalf und Lockett.
Das war noch Zeit.
Ja, es war noch Zeit. Da kann man die beiden irgendwie nach außen stellen und im Slot hat man eine unglaubliche sichere Anspielstation. Oder lass es ein Cole Beasley oder ein Julian Edelman sein, das ist ja auch eigentlich wirklich egal. Irgend so ein Spielertyp, der wirklich Qualität im Slot bringt. Oder man holt halt noch einen Outside-Receiver und lässt Lockett aus dem Slot auch tief agieren oder auch für die kurzen Bälle. Da sehe ich ihn halt irgendwie auch. Wenn man im Laufe der Saison irgendwann auf Freddie Swain, der wirklich eine ordentliche Rolle gespielt hat, aber er war im Endeffekt ein 6-Runden-Pick in einer Receiver-Klasse, die extrem stark war. Sprich, er ist trotz, also ich würde die Qualität nicht mal als grundsätzlich absprechen, aber wenn man sich dann auf einen 6-Runden-Pick spät in der Saison verlassen muss, dann ist da schon irgendwie was falsch gelaufen, meiner Meinung nach, in der Kaderplanung. David Moore ist aus Moneyball-Ansicht, ich habe den Film letzte Woche nochmal gesehen, da geht es darum, wie man gewisse Leistungen oder im Football dann Touchdowns, im Baseball dann vielleicht Homeruns und was auch immer, durch günstige Spieler irgendwie erreicht und 1 Million hat David Moore dieses Jahr gekostet, 6 Touchdowns, also nach Moneyball-Ansatz ist David Moore richtig cool gewesen. Für eine richtige starke 3 in einer Offense ist das einfach zu wenig. Er hat ja irgendwie, glaube ich, auch sogar einen Paycut genommen vor der Saison noch. Ich glaube, er hätte das Doppelte verdient. Also man sollte da auch nicht irgendwie jetzt ihm da irgendeine großartige Verlängerung geben. Ich glaube, jeder Preis, der höher als die 1 oder 2 Millionen, die ursprünglich immer zustanden, wäre da verschwendetes Geld, meiner Meinung nach. Ja, die nächste Receiver-Klasse im Draft wird wahrscheinlich wieder gut werden. Oder man nimmt von dem wenigen Geld, was man für die Free Agency hat, irgendwie was. Ich glaube irgendwie, dass man da auf jeden Fall nochmal nachlegen muss. Und wenn man halt viel passt, muss man halt auch viele verlässliche Anspielstationen haben. Und ein dritter Receiver wird diesem Team einfach unglaublich gut tun. Wir haben jetzt noch niemals den Worst Case erlebt, dass Metcalf oder Lockett vielleicht auch mal ausfallen. Und ich glaube, dann hätte die Offense noch schlechter dagestanden, als sie es sowieso schon hatte. Also bitte die Tiefe irgendwie ausbauen, am besten die Tiefe ausbauen und damit sogar noch die Spitze verstärken. Das wäre so mein Traum natürlich. Wie realistisch das dann ist, das wird es dann ja leider die nächsten Monate mal zeigen. Ich bin da eher skeptisch, dass man da nochmal richtig gut nachlegen kann, auch weil man eben, wie angesprochen, wenig Geld für die Free Agency hat und weil man halt im Draft auch nicht sonderlich groß ausgestattet ist.
Ja, ich denke auch nicht, dass wir bei der Free Agency in Richtung Wide Receiver zuschlagen können. Also Corey Davis, Juju Smith-Schuster, Will Fuller, das wären jetzt so die Namen, Curtis Samuel, die mir da in den Kopf kämen. Aber ich denke mal, die werden alle zu teuer sein. Und ja, mal schauen, wie gesagt, wie viel Picks wir am Ende noch generieren können. Und ja, in dieser starken Receiver-Klasse wird vermutlich im Draft bestimmt der ein oder andere noch drin sein. Also Daumen drücken, dass die Seahawks sich da noch verstärken, würde ich sagen. Ja, dann wollen wir vielleicht doch mal auf unsere Receiver in Persona eingehen. Und zwar fangen wir an mit DK Metcalf. Jonas, das war, glaube ich, eine ganz nette Sophomore-Season von Metcalf. Hat mal eben den All-Time-Receiving-Rekord von Steve Largent gebrochen. Was würdest du sagen? Receiver 1 für die Seahawks für die nächsten Jahre?
Definitiv. Also das, was aus ihm geworden ist, beziehungsweise wo Russell Wilson schon nach dem Draft gesagt hat, ja, das wird einer werden, wo viele Experten vorher gesagt haben, ja, der ist zu hüftsteif und kann nur irgendwie 3 Routen laufen, die er im College auch gelaufen ist. Da hat er sie, die Zweifler alle Lügen gestraft. Also 1300 Yards fängt man in einer Saison nicht mal eben so, gerade nicht in der NFL. Deshalb ist das schon ziemlich ja, das Nonplusultra. Also er ist bestimmt einer der besten Receiver der Liga. Natürlich hat er teilweise noch Verbesserungspotenzial. Also von wegen hüftsteif, das merkt man, wenn man sich mal zwischendurch mal andere Receiver jetzt gerade so in den Playoffs anguckt. Da ist meiner Ansicht nach noch ein bisschen Luft nach oben. Ein Problem, was er nicht ganz so abgestellt hat diese Saison auch, wo teilweise dann noch mehr Yards drin gewesen wären, sind seine berühmten Drops. Also da muss er weiter in der Offseason dran arbeiten, dass er vielleicht dann auch mal ein, zwei dieser tiefen Bomben, die er dann durch seine unglaubliche Geschwindigkeit frei erläuft, dann auch mal festhält und nicht durch die Finger flutschen lässt. Aber sonst so die Chemie mit Russell Wilson und das, was sie daraus machen, das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Und wenn man überlegt, er ist, glaube ich, 23, wenn mich nicht alles täuscht. Also da kann man noch lange Spaß dran haben, weil der ist noch nicht fertig, wird noch an seinen Schwächen arbeiten und wird tendenziell eher besser als schlechter werden. Und wenn man sich mal seine Statistiken so durch die Saison weg anguckt, ist er ja ganz klar der Nummer 1 Receiver. Also Tyler Lockett, kommen wir gleich noch zu, ist da deutlich abgefallen. Aber wenn ich mal gucke, dass DK jetzt in der Saison 7 Spiele hatte, wo er unter 80 Yards gefangen hat, also 10 Spiele beziehungsweise 9 Spiele, mindestens 80 Yards, das ist schon, ja, ist schon eines Nummer 1 Receivers deutlich würdig.
Ja, auf jeden Fall nette Zahlen, würde ich sagen. Beim Metcalf war halt eben so ein bisschen, als Wilson abgefallen ist in der Leistung, sind natürlich auch Metcalfs Zahlen ein bisschen runtergegangen. In der ersten Hälfte der Saison waren sowohl Metcalf als auch Lockett beide on pace für 1400 Receiving Yards und 14 Touchdowns. Also das wäre natürlich nochmal ein bisschen krasser gewesen. Aber gut, dass solche Zahlen dann irgendwann regressieren, war vermutlich auch zu erwarten.
Das ist halt dann dieses Gesamtkonstrukt, was da nach Woche 9 dann irgendwie zusammengebrochen ist. Ne? Das hat dann nicht nur Wilson getroffen, sondern eben auch wirklich den Rest der Offense, und das hat man halt gesehen. Das wird uns wieder zu der Ausgangsfrage zurückbringen, ist Wilson denn alleine daran schuld? Und da sieht man dann schon wieder, okay, eigentlich kann er gar nicht alleine daran schuld sein, weil es halt so ein komplexes Konstrukt ist, deshalb, ja, sieht man da bei DK und auch bei Tyler dann den Trend.
Ja, Tobi, als erfahrener Fantasy-Spieler siehst du Tyler Lockett sicherlich auch so ein bisschen als Boom- or Bust-Spieler. Also der war jetzt nicht unbedingt der beliebteste Receiver, wenn es darum ging, konstant Fantasy-Punkte zu generieren, sprich Yards und Touchdowns zu erzielen. Wenn man das mal ein bisschen auf Real Football umlenkt, wie zufrieden warst du mit der Saison von Tyler Lockett?
Ja, also in Dynasty würde ich jetzt sagen, hätte er immer vor ein paar Wochen verkauft. Lockett auch langsam im Alter kommt, wo die Production vielleicht ein bisschen nachlassen könnte. Ja, wie du sagst, also ich glaube, man kann sich grundsätzlich auf Lockett halt sehr gut verlassen, wenn man ihn mal wirklich braucht. Das erste Cardinals-Spiel hattest du hier schön reingeschrieben, über 200 Yards. Oder genau 200, das sind dann solche Spiele, da siehst du halt, auf diesem Level kann Lockett halt immer noch liefern. Und ich habe gerade noch mal den Target-Share angeguckt, viel mehr, also 120 Targets hat Metcalf bekommen, 118 Tyler Lockett. Also es ist schon so, dass es hier über 1A und 1B aktuell noch gesprochen wird. Ja, so eine gewisse Konstanz, das ist halt auch schwierig zu sagen, ob man das jetzt Lockett alleine vorwirft, weil ich glaube, da habe ich leider die Statistik nicht zu, ob er jetzt für die Saison irgendwie viele Drops drin hatte. Das glaube ich nämlich gar nicht. Er wird halt wahrscheinlich genauso abhängig sein wie Metcalf davon, ob Wilson in Topform spielt oder ob Wilson in Rookieform oder sonst was spielt oder Highschool, ich weiß es nicht. Deswegen, also grundsätzlich würde ich Lockett noch ein großes Vertrauen aussprechen. Man hat ja zum Beispiel diesen Catch gesehen gegen die Rams. Hat er nochmal sein ganzes Können aufblitzen lassen. Ich habe selten einen Receiver gesehen mit den Maßen, der aber so heftig gut ist bei Contested Catches. Also das hat man über die Jahre immer wieder beobachtet, wie er da komplett abgeräumt wird und irgendwie diesen Ball festhält. Also er ist auch tough und gefällt mir sehr gut. Ja, also das Vertrauen in Lockett ist nicht da. Die Konstanz wär schön. Aber wenn Metcalf so weiterspielt und man vielleicht wirklich noch einen dritten Receiver bekommt, dann wird auch Lockett eventuell mehr Freiräume bekommen. Jetzt ist halt die Last auf den beiden Schultern oder Schulterpaaren besser gesagt verteilt und die Schultern von beiden scheinen ja ganz in Ordnung zu sein, im Gegensatz zu denen von Jamal Adams. Das glaube ich nämlich schon, dass da glaube ich nämlich schon, dass auch Lockett nächstes Jahr noch eine ordentliche Rolle spielen kann, wenn er nicht noch, was ich ja irgendwie so, was mir immer mal wieder ein bisschen Sinn kommt, ich will das Thema gar nicht jetzt irgendwie, als wäre es fundiert, aber Lockett könnte ich mir halt auch ganz gut als Trade-Material vorstellen, für weiß nicht, einen Zweitrunden-Pick und irgendwas an Tag 3 dazu, irgendwie vierte, fünfte Runde oder sowas. Und damit dann vielleicht das Team nochmal verjüngen, da Lockett ja auch einen gewissen Cap-Hit mitbringt. Aber es ist halt nur so eine Spekulation, so eine Idee von mir, wie man halt noch Trade-Material generieren könnte. Ich glaube schon, dass Lockett weiterhin ein Seahawk bleibt und wir auch nächste Saison noch gut mit ihm rechnen können.
Tobi, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, ich habe gerade mal geguckt, 5 Drops hatte Tyler Lockett 2020.
Wie viel hat der Metcalf?
Mehr.
Ja, auf jeden Fall mehr, ja.
Ich guck mal.
Ja, bis dahin vielleicht noch einmal, also ich kann die Idee nachvollziehen mit dem Trade-Potenzial, aber andererseits, wir können ja nicht sagen, wir haben zu wenig Tiefe auf Receiver und wollen dann unseren zweiten Receiver wegtraden. So, das wäre etwas gegensätzlich. Also ich glaube, Lockett brauchen wir auf jeden Fall. Klar, 28 ist jetzt nicht mehr der allerjüngste, aber auch als Receiver es spricht nichts dagegen, dass er mit 32, 33 immer noch auf ähnlichem Niveau performt, zumal, wie gesagt, die Maße hattest du erwähnt, ich meine 1,78, 83 Kilo, das ist ungefähr mein Niveau, nur das, was bei mir andere Körpermasse ist, bei ihm vermutlich alles Muskeln sind, aber das ist schon beeindruckend, wie er sich da teilweise durchsetzt und diese Contested Catches vollbringt, teilweise eben auch in extrem enge Fenster angeworfen wird und dann direkt nach dem Catch den Hit einsteckt und man traut ihm das einfach irgendwie immer wieder nicht zu und ist dann immer wieder überrascht, dass er den Ball dann doch festhalten konnte. Von daher Lockett auf jeden Fall jemand, den die Seahawks sich weiterhin in ihrem Team behalten sollten. So, Jonas, du hattest genug Zeit.
Thema jetzt, Drops, ne? Genau. Doppelt so viele. 10 Stück hatte DK Metcalf.
Siehst du mal.
Das ist schon heftig. Ja, Lockett ist aber nächste Saison auch mit fast 14 Millionen im Cap und
das ist heftig, ja.
Ja, das ist es halt dann, ne? Also, wenn man sich dann sieht, also klar ist er auf dem Rookie-Contract, aber was für eine Produktion dafür Metcalf bringt und ob dann 14 Millionen für Lockett nächstes Jahr, ja, das ist für mich halt dann halt so ein schwieriges Thema. Da muss man halt dann abwägen. Die Patriots machen es seit Jahren immer mal wieder vor, dass sie unpopuläre Entscheidungen treffen und deswegen kam ja halt sowas zum Beispiel auch in den Sinn, dass man sowas vielleicht machen könnte. Großer Fan, weil du ja auch die Tiefe ansprichst, bin ich dann nicht, aber ja, man muss da, ich glaube, da muss man eh noch so ein bisschen an dem Roster schustern für nächstes Jahr. Nicht mit Zwischschuster, das wird zu teuer.
Verdammt, den wollte ich bringen.
Ich glaube, da wird man
schon glänzende Augen gekriegt.
Verdammt.
Also da kann John Schneider in der Offseason nochmal sein ganzes Können unter Beweis stellen, wie er das da irgendwie alles zusammenbaut. Aber ja, es ist eine knifflige Entscheidung. Ich denke aber auch nicht, dass er jetzt grundsätzlich die Wahrscheinlichkeiten groß sind, dass er nächstes Jahr nicht mehr in Seattle spielt.
Ja. Ja, so viel zu unseren beiden Startern, Metcalf und Lockett. Dahinter hatten wir angesprochen schon David Moore und Freddie Swain. Beides Receiver, die über eine Ersatz oder beziehungsweise über eine sporadische Rolle nicht hinausgekommen sind. Vor allen Dingen Freddie Swain, 13 Catches für 159 Yards, ist halt natürlich noch sehr wenig. Da kann man erwarten, dass es ein bisschen mehr wird, weil, wie gesagt, David Moore wird Free Agent. Und da würden dann, falls er nicht nochmal bei den Seahawks landet, 35 Receptions frei werden. Ansonsten, Philip Dorsett hatte sich ja im Trainingscamp verletzt. Der hat gar nicht für die Seahawks gespielt. Und möglicherweise kriegt er auch nochmal einen Vertrag, aber das sind dann alle Sachen für die Free Agency, da brauchen wir jetzt noch nicht groß drüber zu reden, aber Status Quo bei den Receivern auf jeden Fall Nachrüstungsbedarf, würde ich sagen. Kommen wir zu den Running Backs und ja, auch da haben wir Probleme mit der Free Agency. Und zwar Chris Carson, der meiner Meinung nach mit Abstand beste Running Back der Seahawks, wird in der kommenden Saison Free Agent. Das heißt, die Seahawks müssten ihm einen neuen Vertrag anbieten. Chris Carson möchte das erste Mal in seiner Karriere mal richtig absahen. War ja ein Siebtrunden-Pick, hat dementsprechend relativ wenig verdient. Dann, glaube ich, noch eine kleine Gehaltserhöhung bekommen. Aber jetzt ist halt wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für ihn auch wirklich mal einen dicken Vertrag abzusahen. Und es ist dann eben die Frage, ob die Seahawks das machen wollen. Wenn man jetzt auf die letzte Saison guckt, Jonas, wie hat Carson dir gefallen? War ja ab und an mal verletzt, aber wenn er gespielt hat, eigentlich immer gute Leistung gebracht, oder?
Wenn er gespielt hat, hat er seine Leistung gebracht, auf jeden Fall. Zwei gute Entwicklungen, die er so genommen hat. Er war zwar verletzt, wie du es angesprochen hast, es war aber keine Season-Ending-Injury dabei, sprich, er war zwischendurch immer mal so ein bisschen angeschlagen und konnte dann teilweise nicht spielen. Und was er komplett runtergedreht hat, ich gucke gerade noch mal in eine Statistik rein, ist das Thema Fumbles. Also da hat er uns ja 2019 zum Wahnsinn mitgetrieben teilweise, was die Ball-Security angeht. In diesem Jahr hat er sich einen geleistet gegen die Minnesota Vikings und den hat er noch nicht mal verloren, den hat die O-Line dann gesichert. Also das ist schon, wie du schon geschrieben hattest, der beste Back, den die Seahawks hatten. Und ich weiß, es ist irgendwie so ein bisschen unpopulär, aber gerade mit dem Blick darauf, dass Seattle mehr laufen wird, so wie es Stand jetzt aussieht, würde ich mal sagen, pay the man. Also ich würde schon gerne sehen, wenn er in Seattle bleibt und da einen Vertrag kriegt, weil da hat man ein verlässliches Workhorse mit, also bei 4,8 Yards pro Lauf ist die Effizienz da, hat, wie wir gerade schon gesagt haben, war keine Season-Ending-Injury dabei, hat nur 4 Spiele verpasst und ist einfach verlässlich. Was ihn teilweise so ein bisschen hindert, sage ich mal, führt dann wieder zurück auf das Thema Gesamtkonstrukt Offense, ist die O-Line. Also wenn ich dann teilweise sehe, jetzt am Wochenende in den Playoffs, wie dann für Aaron Jones oder ähnliche von ihren Lines da freigeblockt wird und was da für Löcher entstehen. Also wenn Chris Carson die kriegen würde, dann ja, Halleluja, da würden uns alle die Augen aufgehen und wir würden uns super freuen. Also da sehe ich sogar noch Potenzial für ihn, was seine Carries angeht und vor allen Dingen was die Yards angeht, weil das hängt alles immer so ein bisschen zusammen. Und wenn man dann teilweise diese berühmten, wir laufen durch die Mitte uninspiriert, den gleichen Snap wie immer sieht als Defense und sich denkt, ach ja, kommt wieder der Lauf durch die Mitte, dann ist natürlich klar, dass er selbst so ein Chris Carson nur irgendwie ein Yard oder so macht. Und das hängt für mich alles so zusammen. Also dieses ganze Konstrukt, kreativeres Playcalling, weil man hat auch gesehen, gerade so, wenn er nicht durch die Mitte läuft, sondern auch über außen geht teilweise, dass er da gut, sehr gut Yards machen kann. Und wenn dann mal die Mitte halbwegs für ihn freigeblockt ist, wenn es ein bisschen kreativer ist vom Lauf her, dann hat er da auch nicht so richtig Probleme mit den Tacklern und kann die dann so ein bisschen Beast-Mode-mäßig teilweise schon an sich abprallen lassen und dann immer da noch ein paar Yards machen. Deshalb, bezahlt den Jungen.
Vielleicht einmal ganz kurz, wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch zur Free Agency noch eine extra Folge machen, aber wenn du sagst, bezahlt ihn, vielleicht erstmal du, dann Tobi, was meinst du denn damit? Also wie viel würdest du Carson pro Jahr denn zahlen, dafür, dass er bei den Seahawks bleibt?
Ja, das ist halt...
Also wo wär für dich die Grenze des Ertragbaren, sagen wir mal so?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich sag mal, Derrick Henry oder Ezekiel Elliott Money würde ich ihm jetzt vielleicht nicht geben, weil er da eigentlich immer noch zu weit von weg ist. Aber ich sag mal so, diese, wir hatten es auch schon mal so ein bisschen besprochen, so diese, ja, 7-8 Millionen ist für mich da schon, also 8 wäre schon ziemlich viel, mit 7 wäre ich eigentlich ziemlich zufrieden. Frage ist, ob er sich da sieht oder dann sagt, nee, ich will dann doch mehr, wird dann vielleicht wieder, du hast Free Agency kurz angesprochen, deshalb will ich da auch nicht zu sehr was vorwegnehmen, könnte dann so eine, für mich so eine Clowny-Situation werden, dass er erstmal den Markt austestet und mal guckt, was er da so kriegt, wenn er sich über diesen Bereich sieht. Und wenn er dann am Ende sagt, okay, auch mit dem sinkenden Cap durch Corona hast du nicht gesehen, kriegst du vielleicht nicht so viel, und wenn das Angebot von Seattle dann immer noch auf dem Tisch liegt, so in dem Bereich, dann wäre ich da schon mit dem 7-Millionen-Bereich zufrieden.
Tobi, was meinst du? 7 Millionen, wäre das für dich noch in Ordnung oder wäre dir das schon zu viel?
Ja, das wäre für mich die absolute Schmerzgrenze. Letztes Jahr hat er beispielsweise, ist für mich so der Referenzvertrag, war von Austin Eckler, der hat für 4 Jahre 24 Millionen, also etwa 6 pro Jahr, bei den Chargers unterschrieben. Und das war für mich so, und vielleicht auch mit dem sinkenden Cap, ist das für mich so mittlerweile so die Schmerzgrenze, wo ich, oder ein Vertrag, wo ich den gerade noch so vertretbar fände. Spotrac.com gibt den Marktvalue von Carson mit 7,4 an. Ich glaube, es könnte in diese Region gehen, aber ich stelle mir halt die Frage, ob das Geld nicht dann doch woanders besser aufgehoben ist im Kader. Jonas hat ja wunderbar angesprochen, die O-Line, wenn die besser blocken würde. Ja, dann könnten wir aber, glaube ich, auch einen anderen Running Back dahinter stellen und würden gleichzeitig noch Wilson gefallen tun. Deswegen glaube ich auch, dass er die Free Agency testen wird. Was seinem Wert aber schaden wird, ist, dass er jetzt in der gesamten NFL-Karriere, und ich halte ihn jetzt nicht für sonderlich verletzungsanfällig, aber er hat einfach noch keine Saison alle 16 Spiele gemacht. Auch diese Saison wieder nicht. Es sind immer kleinere Bewegungen, es sind Muskelprobleme. Letztes Jahr war es die Hüfte. Also er ist dann auch anfällig, vielleicht auch durch seinen Spielstil geschuldet oder was auch immer, dass das seinen Wert drücken wird. Und ja, also so 6 Millionen, aber ich wäre gar nicht so großer Fan. Man hat es natürlich irgendwie meiner Meinung nach nicht gut vorgesorgt. Beispielsweise im letzten Draft mit DJ Dallas hat man ja auch keinen ein Powerback geholt, sondern einen, der, ja, ich weiß nicht, Outside vielleicht ganz gut ist, im Receiving eine gewisse Upside mitbringt oder sowas. Da hat man es irgendwie meiner Meinung nach versäumt, dass man da so einen Typ Carson vielleicht sich schon mal in den Kader geholt hat. Aber ich bin jetzt eher dagegen, dass man Carson viel Geld gibt und ihn bezahlt, weil er ist 26 und ich kann ihn auch persönlich verstehen, wenn er da kassieren möchte, habe ich auch gar kein Problem mit, wenn er dann woanders für viel Geld unterschreibt. Aber irgendwie möchte ich das bei den Seahawks nicht sehen, weil ich auch, die Verletzungen sind schon da und ich glaube auch, dass seine gesamte körperliche Fitness jetzt auch irgendwann, wenn man jetzt wirklich für 4 Jahre verlängert, irgendwann einbrechen wird, und dann hat man eine Situation wie bei gewissen anderen Running Backs, wie bei Todd Gurley beispielsweise, wo das Gehalt, wenn man das bei einem Running Back sowieso rechtfertigen kann, dann überhaupt gar nicht mehr rechtfertigen kann, und das gilt es eigentlich zu vermeiden.
Ja, wenn wir auf unseren restlichen Running Back Room schauen, dann macht sich da doch recht schnell Resignation breit. Also Carlos Hyde ist meiner Meinung nach deutlich über seinen Zenit hinaus. Alt, unbeweglich, wenig elusive. Also Verlängerung für mich da eigentlich keine Option.
Ja, wie hat er eigentlich letztes Jahr
Dallas
geschafft? Das frage ich mich halt immer wieder.
Ich habe keine Ahnung, wie oft die Texans ihn da durch haben pounden lassen, damit er da irgendwie mit seinen 3,5 Yards pro, wenn überhaupt 3,5 Yards pro Lauf da auf 1000 kommt. Aber das war nix. DJ Dallas hat ein bisschen Potenzial gezeigt, hat auch eine ganz gute PFF-Grade tatsächlich bekommen. 72,1 hätte ich jetzt auch so gar nicht erwartet. Hat, glaube ich, ein Spiel hat er gestartet, als Carson verletzt war. Hm. Hat er, glaube ich, Miami. Ja, ein oder zwei Spiele, ich weiß gar nicht genau. Da hat er, ich glaube, 2 Touchdowns gemacht, aber man hat schon gesehen, dass ihm da körperlich irgendwie noch einiges fehlt. Also ich glaube, eine Starterrolle käme jetzt tatsächlich zu früh. Da bräuchte er auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen Muskelmasse, um sich da auch durchzusetzen. Travis Homer, ich sehe nicht mehr besonders viel Argumente für Homer. Da gibt es definitiv bessere Running Backs für wenig Geld, die du dir einfach holen kannst. Und Homer hat ganz gute Aspekte im Passblocking gezeigt, aber das alleine reicht für mich eigentlich nicht, ihn da jetzt immer wieder noch mitzuschleppen. Also Homer für mich auf jeden Fall ein Cut-Kandidat. Ja, und ansonsten, Alex Collins hat sich am Ende noch mal ein bisschen gezeigt. Das sah gar nicht so schlecht aus. Also hat er sich da vielleicht noch mal einen Kaderplatz für nächste Saison erarbeitet. Aber alles in allem ist nun mal leider hinter Chris Carson relativ viel Fragezeichen. Darum dazu könnte das eventuell noch, dann Argument sein.
Ja. Steht ja jetzt gar nicht drin. Es gibt noch einen gewissen Rashard Penny.
Stimmt, hast recht. Habe ich nicht mal aufgeschrieben. Ja, ja. Gar nicht.
First Round Pick, sage ich nur.
Ah, ja, pass auf. Ja, gut. Klar, Penny gibt es noch, hast völlig recht.
Da ist dann auch die Frage so von wegen der Fitness nach Kreuzbandriss und.
Das kommt noch dazu, genau. Und ansonsten auch, ist halt absolut keiner wie Chris Carson, ne? Also hat eine andere Statur, ist halt eher so ein bisschen wendiger, aber hat halt bei weitem nicht diese Power, die Carson mitbringt, die ja leider auch oftmals vonnöten ist, wenn die Seahawks Offensive Line eben nicht ganz so viel frei blockt und man sich da doch mal körperlich durchsetzen muss. Von daher fehlt da einfach eine Alternative für Carson, die ja eben in der Lage ist, sich auch mal ein bisschen durchzupounden. Also man wird sehen, wie es da weitergeht. Tatsächlich, Penny völlig vergessen hier, nicht schlecht. Aber naja, das passiert, wenn man eine Saison ausfällt. Ja. Habt ihr noch was zu den Running Backs?
Nichts mehr.
Nö.
Gut, dann kommen wir weiter zu den Titans. Und auch da ist relativ wenig passiert. Tobi, wie hast du den Titan Room letzte Saison gesehen?
Puh, boah. Massiv, massiv underperformed. Also nicht sonderlich groß eingebunden. Und machen wir es doch mal von vorne. Craig Olsen, das Invest, also Daumen hoch für die Kraft, dass er nach dieser Verletzung so schnell wieder da war, wo man eigentlich schon davon ausging, dass es Saison oder gar Karriereende ist. Aber das Investment hat sich halt einfach überhaupt gar nicht gelohnt.
Überraschung.
Sehr schlechter Free Agent Move, wo ich von vornherein skeptisch war und leider bestätigt wurde. Das war halt irgendwie dann auf die Saison gesehen halt überhaupt nichts. Ja, über Disley ist ganz schön, dass er verletzungsfrei durch die Saison gekommen ist. Man hat ihn auch sehr behutsam eingesetzt. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen Explosivität vielleicht doch schon eingebüßt wurde. Also vor allem im Passing Game dann. Ordentlichen Blocker wird er wahrscheinlich trotzdem geben können, aber das war nicht mehr der Disley, der in den ersten beiden Jahren, in den ersten Wochen leider auch nur irgendwie unglaublich im Passing-Game überrascht hat und eine richtig gute Anspielstation war und auch eine Redzone-Waffe und total viel Spaß gemacht hat. Hoffen wir, dass wir ihm vielleicht noch mal eine weitere Pause und dann Training Camp komplett und so nochmal gut tut, weil man muss ja auch sagen, er ist ja dann eigentlich in den ganzen Off-Seasons in Reha-Maßnahmen gewesen, die dann ja auch ganz schnell an Kräften zehren, auf lange Sicht gesehen. Vielleicht ist da nächste Saison wieder ein bisschen mehr drin. Jacob Hollister, ordentlicher Wide Receiver, Tight End, weiß nicht, ob das auf die Berufsbezeichnung passt bei ihm. Hat ein paar gute Catches, ist eigentlich auch eine vernünftige Anspielstation, aber auch nichts, was man jetzt irgendwie längerfristig halten muss. Und um dann mein Lieblingsthema, die Rookies, vielleicht nochmal so ein bisschen zu nennen. Corby Parkinson ist ja lange Zeit ausgefallen, hat dann am Ende doch noch sein Debüt gegeben in der NFL. War ja auch ein sehr junger Spieler beim Draft-Zeitpunkt. Ich glaube, er war gerade 20. Und hat aber auch, ist ein großer Tight End, großen Frame, ist im Blocking ein bisschen schwächer, ist aber eine sehr gute Anspielstation. Und wenn uns dieser Rookie hilft, dass man nächste Saison vielleicht nicht mehr so ein, Entschuldigung, aber wirklich dämliches Invest macht für Olsen, dann hoffe ich, dass Corby Parkinson uns da vielleicht den Tag rettet und auch den Capspace und wahrscheinlich sogar mehr bringen kann als ein Greg Olsen jetzt im Spätherbst seiner Karriere. Da kann man hoffen, dass das vielleicht nochmal so eine Personalie ist für nächstes Jahr. Aber grundsätzlich weiß ich nicht. Der Tight End-Raum wird immer wieder durchgewechselt. Luke Wilson war ja mal im Kader, dann wieder nicht. Also wenn man so einen reinen Blocking-Tight End braucht, den findet man auch noch so irgendwie. Ich glaube nicht, dass man da groß im Draft aktiv werden muss oder in der Free Agency. Ich hoffe, dass das, was da ist, dann vielleicht wieder ein bisschen besser performt und man die hinteren Tight End Spots irgendwie auffüllt. Ich hoffe da auf kein großes Invest. Aber grundsätzlich fand ich die Einbindung ins Passspiel wirklich mangelhaft der Tight Ends.
Ja.
Ich sehe da auch keinen personellen Bedarf. Also ich glaube, war nach wie vor an Disley. Ich hoffe einfach mal, dass er einfach nur ein bisschen geschont wurde, dass man ihm noch nicht wieder ja, direkt vollen Einsatz zumuten wollte oder dass es halt tatsächlich einfach schematisch nicht auf der Agenda war, die Titans einzubinden, weil ich sonst nicht ganz verstehen würde, wo dieser Leistungsabfall herkommt, weil er ja wirklich in den beiden Saisons vorher, als er dann noch gespielt hat, wirklich stark war und auch richtig schöne Catches dabei hatte und ja, völlig überraschend eigentlich einer der tragenden Säulen der Offensive für den kurzen Zeitraum dann auch war. Wurde ja ursprünglich nur als Blocking-Talent gedraftet, von daher auf jeden Fall eine der großen Überraschungen dieser vorletzten Draft-Klasse. Ich würde sagen, eine Saison kann man jetzt noch mal schauen, wie er sich macht, beziehungsweise ist ja dann sowieso seine letzte Saison, die nächste.
Genau.
Wenn ich mich nicht irre.
Also unter dem viertes Jahr, Vertrag, genau. 4 Jahre, genau.
Genau. Und ist ein Contract-Jahr, das heißt, er muss sich beweisen, wird er sicherlich auch wollen. Und ich denke mal, da können wir uns drauf freuen, dass er hoffentlich nochmal einen zusätzlichen Ansporn bekommt. Greg Olsen, gab wohl Gespräche, meinte Carroll, über einen Verbleib, aber alles andere als Veteran Minimum wäre für mich eine Frechheit. Also den dann jetzt schon wieder mit mehr Geld voll zu pumpen, würde ich nicht verstehen. Ich mag Olsen, ist ein cooler Typ und wie gesagt, stark, dass er so schnell wiedergekommen ist, aber 7 Millionen Dollar für das, was er dann auch trotz, selbst wenn man die Verletzung ausklammert, das war vorher auch alles andere als 7 Millionen Dollar wert, von daher, ja.
In Sachen Tight Ends muss ich euch da zustimmen. Also einen, den wir noch vergessen haben, was heißt so ein bisschen vergessen haben, ist Stephen Sullivan, der ja auch mir am College sehr gut gefallen hat. Bei LSU ist er auch National Champion geworden, hat auch da viele Targets von nach Joe Burrow gekriegt und war auch ein nicht unwesentlicher Teil dieser Offense. Also deshalb denke ich da mit Will Disley, Colby Parkinson und Stephen Sullivan, wo man ja auch in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahr im Draft, dann auch mit 2 Tight Ends investiert hat, denke ich auch, dass das kein richtiger Need ist. Also da hat man eigentlich drei gute Optionen, meiner Meinung nach, wie Tobi schon angesprochen hat. So ein Blocking-Tight End, den findet man sicherlich nochmal irgendwo, ja, ich sag's mal jetzt ein bisschen böse, auf der Straße. Also so ein Luke Wilson ist bestimmt immer eine Option. Aber da denke ich mal, sind die Seahawks, was die Positionsgruppe angeht, für die Off-Season und auch für die Zukunft gesettelt. Und was mir bei den Tight Ends jetzt auch nochmal so in den letzten Spielen so von wegen Playoffs und so aufgefallen ist, wie effektiv auch das Spiel über die Tight Ends sein kann. Also klar, Jason Kelce, über Kelce braucht man gar nicht reden, das ist eine ganz andere Nummer, aber selbst wenn man mal bei den Packers guckt, wie die irgendwie Tonyan eingesetzt haben, der letzte Saison, glaube ich, irgendwie 5 Catches nur gemacht hat und jetzt zu einer absoluten Waffe geworden ist, oder auch Austin Hooper bei den Browns jetzt am Wochenende. Da habe ich auch so das Gefühl, dass da noch viel zu viel Potenzial letzte Saison liegen geblieben ist und dass man bei dem Potenzial, wie ihr es gerade schon gesagt habt, das Disley hat und dass die anderen beiden auch als Receiver gerade haben, dass man die da noch deutlich mehr mit einbinden kann und da dann auch variabler mit wird. Deshalb sehe ich da gar nicht so schwarz mit den dreien. Das, klar ist das so ein bisschen, ist dann auch so ein bisschen Unerfahrung mit bei, aber ich denke mal, wenn man denen das Vertrauen schenkt, dann muss man da in der Offseason, glaube ich, nicht groß reagieren.
Ja, die Playoffs sind ein gutes Stichwort. Die zeigen eigentlich auch nochmal, glaube ich, in vielen Aspekten, was den Seahawks vielleicht wirklich zum absoluten Top-Team fehlt. Aber Sullivan hätte ich nochmal kurz angesprochen, der hat ja mittlerweile die Seite des Balls gewechselt. Der ist ja als Tight End gedraftet worden und dann hat er ja auch zeitweise ein paar Snaps auf Defensive End gespielt und ich glaube, die letzten Worte von Carroll waren, dass man ihm auch nächste Saison die Vorbereitung da geben möchte. Okay. Und er dann wirklich auf die defensive Seite komplett wechselt. Er hat ja unfassbare athletische Werte, ich weiß es da gerade nicht erwähnen, aber er wurde mit vielen Defensive Ends verglichen und ist da wohl einer der von rein von der Athletik einer der Top-Spieler der letzten, weiß ich, 20 Jahre oder sowas. Also als Tight End würde ich ihn nicht mehr einplanen, nur das.
Okay.
Gut, da haben wir einen neuen Defensive End, ist auch was Schönes. aber wie gesagt, Defense erst nächste Woche. Ja. Dann können wir ihn da nochmal zuschreiben zu den Defensive Ends. Und dann reden wir jetzt über die Offensive Line. Wir sind auch schon echt lange dabei hier, aber gut, ich habe mir vorher schon gedacht, dass das eine lange Folge wird. Und fangen mal an bei Tackle Brandon Shell, der von Pro Football Focus insgesamt ein Rating von 70,9 bekam. Das ist sein bestes Rating seit 2016. Das vielleicht schon mal zum Anfang. Hat die Saison tatsächlich überraschend stark begonnen, finde ich. Also, ich glaube, wir haben uns alle nicht besonders viel von ihm erwartet. Klar, so ein kleines Upgrade über Ifedi dachte ich mir so, ja, wäre nett, wenn er ein bisschen besser wird. Und ich denke mal, die Erwartung hat er bei mir zumindest deutlich übertroffen. Zum Ende tatsächlich auch ein kleiner Drop-off zusammen mit der Gesamtleistung der Offensive. War auch verletzt dann, aber ist, glaube ich, der Tackle Nummer 21 im Pass-Blocking. Also schon mal gar nicht so schlecht von insgesamt 64. So. Kann man sich nicht beschweren dafür, dass man jetzt vielleicht auch gar nicht so viel erwartet, oder? Was ist eure Meinung zu Brandon Shell?
Ja, auf jeden Fall eine der besseren Free Agent Signings der letzten Jahre. Hat die rechte Seite stabilisiert. Du sprachst mit dem Vergleich von Ifedi. Ich glaube, Shell war sobald eine Steigerung, sobald er weniger Strafen als Ifedi gezogen hat, um es populistisch zu formulieren. Und hat irgendwie eine sehr gute Rolle gespielt, auf jeden Fall. Der Einbruch in der zweiten Saisonhälfte ist dann vielleicht aber auch wieder so ein bisschen, ne, Wechselspiel, Quarterback, O-Line. Natürlich braucht Wilson eine gute Protection, aber Wilson macht es seiner O-Line ja auch mit seinem Spiel nicht einfach und wahrscheinlich mit seinem Spiel in der letzten zweiten Saisonhälfte auch nicht einfach. Es ist und bleibt Mannschaftssport, man merkt es dann immer wieder, und ich glaube, dass man auch der O-Line den Job ein bisschen einfacher machen könnte, wenn man zum Beispiel mehr Kurzpassspiel einsetzen würde, und ich glaube, dann würde es auch keinen sogenannten Leistungseinbruch bei Brandon Shell geben. Aber hat mir gut gefallen, die ganze rechte Seite. Auf den anderen Kollegen kommen wir gleich noch.
Ja, das ist sowieso was Allgemeines, finde ich. Also dieses, was von vielen Fans häufig betrieben wird, sobald der Quarterback kritisiert wird, ist immer direkt, vor allen Dingen bei den Seahawks, die erste Antwort: ja, aber die O-Line. Ja, nee, man kann nicht immer nur der O-Line die Schuld geben. Vor allen Dingen gegen die Rams hatte ich, glaube ich, ein, zwei Szenen auch wieder gesehen, in der die O-Line auch durchaus mal, auch wenn sie an dem Spiel halt nicht besonders gut war, aber auch durchaus mal 3,5 Sekunden Zeit erkaufen konnte und Aaron Donald von Wilson fernhalten konnte. Und irgendwann lief Wilson dann aber Hals über Kopf in den Sack rein. Und da kann man nicht immer nur der Offensive Line die Schuld geben. Das finde ich immer ein bisschen zu einfach. Darum, ja, würde ich
dazu
das nur mal eben so
direkt einen Punkt, das hatte ich nämlich auch gelesen. Also, was die Pass Protection angeht, sind die Stats im Vergleich zu 2019 und 2020 quasi in allen wichtigen Bereichen, was die O-Line angeht, sprich Zeit in der Pocket, die sie ihm gegeben haben, die Sacks, die die O-Line erlaubt hat, und auch den Druck, den sie erlaubt haben, quasi 1:1 gleich geblieben. Also da ist überhaupt kein Drop-off gewesen, obwohl es 8% mehr Pass-Plays gegeben hat. Also da kann man in dem Bereich sagen, dann, oh ja, 2020 hat dann die O-Line irgendwie ab der Woche 9 verschissen. Das ist genau das, was du gerade sagst. Also das kann man ihnen in diesem Jahr auf keinen Fall vorwerfen.
Ja. Dann kommen wir zu unserem linken Tackle, Dwayne Brown, mit einer Grade von 87,8. Also Brown hat sich gedacht, ach komm, so im zarten Alter von, wie alt ist er, 37, glaube ich, ne? Hat er sich gedacht, da packe ich nochmal 35 erst. Ja, gut, ist ja Frischling quasi noch. Kommst du daran, Jonas?
Bist nein, du auch, nee, das ist noch ein Jahr weg.
Na gut. Da kannst du auch noch Tackle spielen.
Ja.
Ja, also Dwayne Brown mit einer unglaublich starken Saison war, glaube ich, der fünftbeste Tackle laut Pro Football Focus. Beste Grade seit 2012, sehr stabil. Und ja, da kann man hoffen, dass er noch ein Jahr bleibt, würde ich sagen. Tobi, wie hast du Brown erlebt?
Ja, unglaublich gut, wenn man auch betrachtet. Er hat über die ganze Saison, ich glaube, man hat nach Woche 1 oder irgendwie schon gehört, dass Pete Carroll meinte, er hat eine Verletzung. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber er wird wahrscheinlich die ganze Saison kaum richtig trainieren, nicht einmal voll, und man muss das irgendwie so ein bisschen managen, und ja, irgendwie hat man davon gar nichts gemerkt. Ja, hat Wilson, so gut es ging, den Rücken freigehalten, ist ja vor 3 Jahren, glaube ich, von den Texans gekommen, sehr guter Trade, wenn man das jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet. Hoffen wir mal, dass er in ähnlicher Form, er muss ja nicht mal die diese Saison nochmal toppen. Aber dass er diese konstant auf der linken Seite bleibt, wie viele Jahre man noch an den Spaß hat, natürlich wird es langsam ein bisschen schwieriger. Aber ich hoffe, man kann nächstes Jahr noch mit ihm planen. Wäre sehr wichtig, wenn er weiterspielt.
Ich weiß auch, dass wir, glaube ich, vor einem Jahr schon von einem langsamen Niedergang geredet haben bei Dwayne Brown. Der hatte nämlich, ich gucke mal eben schnell nach, die Jahre davor, 2019, eine Grade von 74 nur. Also, ich glaube 2018 83, 2017 74. Also tatsächlich immer so ein bisschen hin und her bei ihm. Also wenn man danach geht, wird 2021 leider nicht ganz so gut. Aber ich glaube daran, dass er es schafft, jetzt aus dem Schema mal auszubrechen und noch eine weitere sehr solide Saison hinhaut, weil das ist auf jeden Fall was die Seahawks gut gebrauchen könnten. Stabilität auf den Tacklen und das bietet er auf jeden Fall. Also da konnte man sich nicht beschweren. Anders als bei Mike Iupati, unserem Starting Left Guard. Tobi, was hast du zu Iupati zu sagen?
Ja, irgendwie solide in Person, also irgendwie nicht wirklich herausragend, wurde auch von Donald, das sind halt so die jüngsten Eindrücke, ganz schön vernascht im Spiel und immer mal wieder ein- und ausgewechselt. Ich glaube, da hat man irgendwie keine richtige Antwort drauf gefunden. Also ist halt so ein Spieler, ist okay, kann man vielleicht auch halten, wenn er, ich bin mittlerweile auch schon etwas älter, aber jetzt kein Muss, aber ist halt die Frage, wie viel Rotation möchtest du in der Offensive Line jetzt in der Offseason wieder haben? Der Center Eason Posick, ich weiß es immer nicht. Ich krieg's einfach
nicht. Posick.
Ja,
war richtig.
Ja, Posick war gut. Posick. Endlich.
Grüße an Simon.
Wird er auch free-aged. Und dann würde man am Ende schon wieder 2 bis 3 Positionen vielleicht in der Offensive Line hin und her schmeißen. Ja, aber großer Fan von Iupati werde ich auch wahrscheinlich nicht mehr werden. Er ist im Run-Blocking ganz gut, in der Pass-Protection auch, dann wäre er nicht so stark.
Ja, also seine letzte gute Saison hatte er hier laut PFF 2015 mit einer 80er-Grade, danach halt 69, nice, 64, 65, 60, 65, also puff, das war, ja, ist halt alles nichts Berauschendes, ist jetzt auch nicht schrecklich, aber ist jetzt auch nichts, was man besonders erwähnen müsste. Von daher gehen wir weiter an den von dir bereits erwähnten Ethan Posick, der eine Grade von 59,8 erhalten hat, also nochmal eine Spur drunter. Ein paar gute Spiele waren dabei, alles in allem ganz okay, finde ich, dafür, dass er dann doch etwas überraschend die Starterrolle bekam. Ich glaube, da haben sich einige mir in Begriffen schon so ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Aber würdet ihr mit Posick verlängern? Jonas, bist du überzeugt von ihm?
Gute Frage, nächste Frage. Also vor der Saison haben wir ja alle noch darüber diskutiert, bleibt jetzt Justin Britt. Nach seiner Kreuzbandverletzung ist er ja auch gegangen worden quasi, beziehungsweise wurde nicht verlängert. Und dann haben wir schon alle befürchtet, nach dem Joey Hunt-Debakel letztes Jahr, was daraus werden könnte. Aber dafür hat er seinen Job wirklich so solide gemacht. Ich kann mich an unsere Bold Predictions erinnern, wo der Kollege Wohlfahrt meinte, dass Ethan Posick ein Above Average Center wird. Das hat er jetzt diese Saison nicht gemacht. Da ist dann auch die Geldfrage. Ne? Also klar, für einen Center gibt es immer einen Markt. Und er ist jetzt auch nicht die letzte Nulpe, sag ich mal. Sprich, die O-Liner haben in den letzten Jahren immer mehr Geld verdient. Zu Recht, meiner Meinung nach auch. Weil nochmal, wenn wir auf das Thema O-Line eingehen und dann sehen, was so O-Line-Investments teilweise bringen bei den Browns oder so, das ist schon ziemlich krass. Oder was ich jetzt letztens auch noch gelesen hatte, im Super Bowl-Jahr 2013 oder in der Saison 2013 hatten die Seahawks die teuerste O-Line der NFL. Woran das geendet ist, haben wir gesehen. Also das ist aber wieder nochmal ein anderer Punkt. Deshalb, sag ich mal, wenn er nicht allzu teuer wird, dann hätte man da schon einen soliden Kandidaten, was den Center angeht. Versteht sich, glaube ich, auch mit Russell Wilson ganz gut. Waren, glaube ich, wenige Fehler diese Saison beim Snap dabei. 1, 2, 3. kann ich mich vielleicht noch daran erinnern, aber das ist so, wenn man bei anderen Teams auch sieht, das ist so, ja, das Mittel in der NFL, also das Problem, in Anführungsstrichen, haben andere Teams auch. Deshalb denke ich mal, ja, wenn er nicht zu teuer wird, dann würde ich ihn gerne zurücksehen, ja.
Also für mich ist es kein Starter. Also sowohl, also beim Run-Blocking war er 29. von 36 gegradeten Centers, bei Pass-Block 23. Also, nee, weiß ich nicht. War alles in Ordnung und man kann es natürlich jetzt nicht nur an PFF-Grades festmachen. So weit will ich definitiv nicht gehen, aber es ist halt immer schon mal ein ganz guter Indikator, finde ich. Und wenn man wirklich eine stabile Offensive Line haben möchte, ist, ich weiß nicht, ob Posick da unbedingt die richtige Wahl ist für die Zukunft. Also da für mich eine der Positionen, die man im Draft auf jeden Fall angehen kann.
Das auf jeden Fall. Also das schließe ich damit nicht aus, aber da, was ihr so eben gesagt habt, von wegen dann die O-Line wieder zusammen auseinander zu würfeln und dann wieder neu zusammen zu würfeln, unter dem Aspekt würde ich ihn vielleicht behalten, wenn man dann im Draft vielleicht sogar eine Alternative findet. Bin ich da vollkommen d'accord mit, aber ja, so als Grundlage ist es, glaube ich, ganz gut, ihn mal zu haben erstmal.
Ja. Ja, wobei.
Ja, zum Ende hin vielleicht nochmal. Achso, ja.
Wir haben ja letztes Jahr Justin Britt entlassen, weil er ungefähr in dem gleichen Region wie Ethan Posick gelandet ist. Also, ich habe ihn jetzt hier bei PFF ist auf 28 gesamt. Bewertung und ja, ist halt immer so ein bisschen faul, auch auf PFF da zusammen zurückzugreifen, aber es ist halt nun mal auch schwer, O-Line-Play für jeden Spieler in dieser Menge dann auch zu bewerten. Aber es ist halt quasi, wenn man so will, gerade so einer der schlechtesten Starter, wenn man bis 32 dann vielleicht geht, weil 32 Teams und ja, also da gibt es irgendeinen kleinen Vertrag, wenn überhaupt, und ansonsten. Auch wenn man dann vier würfeln würde, ich glaube, dass man da auch einfach dann keine Angst vor der Veränderung haben sollte und es versuchen sollte mit einem anderen Spieler, weil, mein Gott, man ist halt schon auf dem Bodensatz der NFL auf der Position. Und bevor man dann eine Invest eingeht, sollte man es vielleicht da versuchen, anderweitig zu lösen. Es ist natürlich auch alles etwas schwierig mit, wie hatten wir das Thema, wird jetzt immer wieder kommen mit Capspace, mit Picks, sind relativ wenig. Aber ich glaube nicht, dass da die Verlängerung groß Not tun würde.
Ja. Zum Ende hin nochmal ein etwas, ich sag mal, eine etwas positivere Nachricht, beziehungsweise ein Spieler, der uns allen, glaube ich, ganz, ganz gut imponiert hat. Und zwar Rookie Damien Lewis, Right Guard, mit einer Grade von 71,2. Im Run-Blocking tatsächlich deutlich seine Stärke, was man auch vor dem Draft tatsächlich schon so ein bisschen vorher ahnen konnte, ist tatsächlich Nummer 6 aller Guards im Run-Blocking. Also für einen Rookie auf jeden Fall richtig, richtig gute Zahlen. Sollte auf jeden Fall ein bisschen im Pass-Block nachlegen, aber für mich, ja, der beste Rookie auf jeden Fall im Draft, oder?
Also für mich Rookie of the Year, ganz klar, was die Seahawks angeht. Ja. Genau. Nicht insgesamt, da gibt es noch andere Kandidaten. Aber das war schon echt, gut. Klar, er war jetzt der O-Liner, der Grüße an Jermaine Ifedi, die meisten Penalties gezogen hat. Aber dafür ist er auch Rookie. Und hat seinen Job, was das angeht, klar hatte er seine Ups and Downs, was man als neuer Spieler in der Liga, was man ihm auch locker zugestehen darf, aber die Leistungen, die er dafür gebracht hat, die waren schon echt, echt beeindruckend, und es zeigt dann auch, dass sich dann ein Investment in die O-Line im Draft auch, so wie wir es in den letzten Jahren immer gefordert haben, vielleicht am Ende dann auch auszahlt. Also ich denke mal, die Position des rechten Guards und ja, vielleicht auch des Centers. Also wir haben ja dieses eine Spiel, ich weiß gar nicht, ob es was gegen die Rams, das Spiel in LA, wo er dann nach ungefähr einem Tag Training auf eine Position gewechselt ist, die er noch nie gespielt hat als Center, weil er da verletzungsbedingt aushelfen musste und seine Sache dafür eigentlich ganz gut gemacht hat. Da vielleicht auch eine Option ist, beziehungsweise flexibler einsetzbar ist, Ist auf jeden Fall jemand, den wir ja in der Zukunft noch öfters bei den Seahawks sehen werden. Also ich denke mal, als Starter ist er über Jahre gesetzt und er wird auch eher noch besser mit der Erfahrung, die er noch dazu gewinnt, als dass er irgendwie regressieren würde.
Ja, also auf Center fand ich ihn jetzt nicht so prickelnd. Also das... dann muss ich ihn nicht unbedingt nochmal sehen. Also,
muss auch nicht immer gemacht sein, aber zur Not.
Ja, das stimmt. Tobias, du noch was zu Damien Lewis?
Nö, nichts Wertvolles.
Okay. Ja, dann wären wir soweit durch mit der Offensive. Haben alle Positionen für euch einmal auseinandergenommen und wollen vielleicht ein kleines Fazit einmal ziehen. Also, Tobi, hau mal raus. Saison 2020, Offensive, war das für dich, ist natürlich schwierig, das alles in ein Fazit zu packen, aber was für dich ein Improvement zur letzten Saison, wie hat es dir alles in allem gefallen?
Ja gut, wenn man beide Saisonhälften zusammenzählt, dann ist man irgendwo durchschnittlich und solide. Ne? Ja, also man hat schon Improvement gesehen. Für mich ist das aber alles auch noch Stückwerk und es ist jetzt natürlich schwer, da von der Recap quasi so ein bisschen nach vorne zu gucken, wie denn die Seahawks Offense nächstes Jahr aussehen würde. Dafür sind halt noch viel zu viele Variablen im Spiel. Ich glaube, dass man diesen Philosophie-Shift, den man gemacht hat, das war wirklich gut, das war wirklich positiv und man hat über Wochen gesehen, was diese Offense leisten könnte oder kann. Wenn man das konstanter auf den Platz bringt, sehe ich die Seahawks in einem Offensiv sehr gut besetzt, auch im Vergleich der gesamten NFL. Ja, wenn man aber weiterhin stur bleibt oder vielleicht jetzt auch von dem eingeschlagenen Weg so ein bisschen abkehrt in der Offseason und da vielleicht auch wieder andere Ansätze zeigt, ich glaube, dann wird es deutlich schwerer, zu einem der besseren Offenses der NFL zu gehören. Ich hoffe, dass man diesen Weg, den man eingeschlagen hat, weitergeht. Ja, also es war alles in allem, es gab ja auch viele positive Sachen, ist natürlich durch mehrere Wochen jetzt auch schlecht geprägt worden. Aber ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass es offensiv eine ordentliche Saison war. Keine gute, keine schlechte, einfach solide.
Ja, das ist, denke ich, gut zusammengefasst. Jonas, hast du da noch was zu ergänzen?
Nee, ich stimme dazu, was halt so ein bisschen blöd ist. Klar, haben wir uns alle über den Start in die Saison gefreut und es war echt traumhaft zu sehen, was alles möglich ist und dieses Potenzial im Hinterkopf zu haben und dann zum Schluss der Saison mit so einem, Absturz in Anführungsstrichen dann in die Offseason gehen zu müssen. Das ist so ein bisschen Fadenbeigeschmack für mich. Also dadurch entsteht so eine Unsicherheit. Also man weiß jetzt nicht wirklich, was kann man da jetzt erwarten. Also die Anzeichen sind halt schon, wir laufen jetzt mehr, wo ich mir dann auf der einen Seite denke, oh Hilfe. Auf der anderen Seite, wenn man da mal sieht, wie andere Offenses so das Laufspiel einbauen, wenn das vielleicht der Plan sein könnte, den Pete Carroll da hat, dann bin ich da schon wieder, teilweise schon wieder an Bord. Frage ist dann halt, wie man es dann umsetzt mit dem vorhandenen Potenzial und mit dem Capspace und dem Draft. Und ja, es sind für mich viele offene Fragen dabei, deshalb bin ich jetzt, nicht so ganz so positiv. Ich habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass es da noch Potenzial nach oben gibt und dass die Seahawks sich dann irgendwie nächste Saison am ganz unteren Ende der NFL wiederfinden werden, offensiv. Das glaube ich auch nicht. Dafür ist Russell Wilson zu gut, dafür sind Tyler Lockett und DK Metcalf zu gut. Da wird auf jeden Fall was gehen. Was es dann am Ende wird, wissen wir leider alle noch nicht und deshalb können wir da gespannt sein, denke ich mal.
Ja, also Improvement geht immer und für alle, die sich jetzt fragen, okay, wie geht's jetzt die nächsten Wochen denn weiter hier in unserem Podcast, kann ich sagen, wir werden nicht nur die Offense besprechen. Natürlich folgt auch noch die Defensive in der nächsten Woche. Danach werden wir auch nochmal ausführlich über unsere Coaches reden, auch über diejenigen, die jetzt schon nicht mehr Teil des Teams sind, was wir dazu sagen, was wir davon denken, was wir davon halten. Da werden wir auf jeden Fall, einiges noch so zu sagen können. Free
Agency wird es, glaube ich, auch noch was geben, ne? Wenn ich mich
auf jeden Fall, Free Agency kommt danach auch noch mal in Richtung April, Mai, wenn der Draft ansteht, werden wir dazu auch noch was machen. Und für alle Freunde des geschriebenen Wortes kann ich hier auch noch mal Werbung für die Offense-Video-Analyse auf der Homepage machen, die diese Woche euch auf jeden Fall noch erfreuen wird. Da hat sich der Tobias auf jeden Fall auch einiges an Mühe gegeben. Und bin sehr gespannt drauf. Und ich denke mal, damit wären wir soweit durch. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas Wichtiges zu ergänzen, dann bitte jetzt. Gut. dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ist ja doch etwas länger geworden. Ich hoffe, das war für alle Zuhörer in Ordnung, beziehungsweise vielleicht auch mal wieder ganz schön so zur Abwechslung, nachdem wir ja während der Saison immer etwas kürzere Folgen noch raushauen können. Also fast anderthalb Stunden geballte Expertise oder auch nicht, könnt ihr selber entscheiden. Und damit verabschieden wir uns von euch voneinander und zwar wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.